Ja, liebe Geschwister, ich habe mich auch sehr gefreut auf diesen Nachmittag und Abend mit euch. Ich muss sagen, ich werde sehr oft eingeladen, um über irgendwelche Problemthemen zu sprechen. Ja, Erziehungsprobleme, Probleme mit den Medien, Probleme in den Gemeinden. Und ich habe mich einfach gefreut, mal über den Kern unseres Glaubens wieder zu sprechen. Hinschauend auf Jesus. Ja, das ist doch das, was die Herzen froh macht, was die Herzen nach oben zieht und was uns vielleicht auch mal einen Moment lang diese Probleme vergessen lässt. Wenn wir die Bibel so einfach in der Mitte aufschlagen, dann stoßen wir ja auf ein Herzstück des Wortes Gottes, könnte man sagen. So mittendrin in der Bibel haben wir so zwei besondere Schatzkisten. Das sind einmal die Psalmen. Spurgeon hat seine Betrachtung auch genannt, aus der Schatzkammer Davids. Und dann die Sprüche, auch eine Schatzkiste. Die Sprüche helfen uns besonders, Weisheit zu erlangen. Sprüche 2, Vers 10, ja, wenn man das liest, wenn man das aufnimmt, wenn man das verinnerlicht, dann wird Weisheit in dein Herz kommen, wird dort verheißen. Bei den Psalmen geht es um etwas anderes. Die Psalmen sprechen oft ganz besonders unsere Seele an. Da ist der Psalmist, der seine Seele zu Gott erhebt, Psalm 25, Vers 1. Oder der seine eigene Seele anspornt zum Ausharren, Psalm 42. Und zum Loben, Psalm 103, ja, lobe den Herrn meine Seele. Der Erquickung erlebt für seine Seele, Psalm 23, er erquickt meine Seele, sagt er über Gott. Und einen Vers möchte ich zu Beginn noch zitieren aus Psalm 138, Vers 3. Psalm 138, Vers 3. Das, was man erleben kann, wenn man gerade die Psalmen auch zu sich reden lässt in der stillen Zeit. Psalm 138, Vers 3. An dem Tag, als ich rief, antwortetest du mir, du hast mich ermutigt, in meiner Seele war Kraft. Also so wie die Sprüche unserem Herzen Weisheit geben können, so können die Psalmen unserer Seele wieder neue Kraft geben. Vielleicht geht es ja euch ja auch so wie mir. Welchen Teil der Bibel schlägt man auf, wenn man gerade gar nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll? Wenn man gerade ganz niedergeschlagen ist, große Not hat, die Seele wirklich bedrängt ist, Phasen der Trauer oder wenn man sich neues Licht wünscht für den Weg, wenn einem vielleicht manchmal sogar die Worte zum Beten fehlen, was schlägt man dann auf? Also bei mir sind es dann tatsächlich die Psalmen, die mich dann wieder aufrichten, die meine Seele erquicken, die man manchmal sogar als Gebet dann nehmen kann. Ja? Und wenn man die Worte nicht findet, dann betet man manchmal so einen Psalm. Und so ist es vielleicht nicht ganz verkehrt zu sagen, sie sind irgendwie das Herzstück oder ein Herzstück der Bibel. Natürlich ist das Evangelium auch ein Herzstück, aber doch auch gerade die Psalmen. Vielleicht liegt es auch daran, wie sie entstanden sind und wo sie entstanden sind. Ja, nicht irgendwo im Studierzimmer. Diese Psalmen sind in Höhlen entstanden teilweise, ja, in Wüsten, mitten auf der Flucht, in Bedrängnissen, in Einsamkeit, manchmal auch nach einer erfahrenen Rettung oder einer wichtigen Glaubenserfahrung. Dann haben sich diese Glaubensmänner, David und andere, hingesetzt und haben das festgehalten. Für uns aufgeschrieben, inspiriert vom Heiligen Geist. Und deswegen fühlen wir uns auch verstanden, wenn wir die Psalmen lesen. Ja, wir merken, das spricht uns an. Da ist eine Seelenverwandtschaft mit diesen Glaubensmännern von damals und uns heute. Und wenn es ganz gut geht, dann sehen wir plötzlich in diesen Psalmen unseren Herrn Jesus. Das wollen wir ja auch heute tun. Dann identifizieren wir uns nicht nur mit diesen Psalmschreibern von damals, sondern wir merken, dass sich der Sohn Gottes, unser treuer hoher Priester, mit uns identifiziert. Deswegen hat er diese Psalmen gegeben, um uns zu zeigen, ich verstehe das, was in euren Seelen gerade los ist, diese Bedrängnis, diese Ermattung, diese Niedergeschlagenheit. Ich kenne das, der Sohn Gottes, aus eigener Erfahrung. Und ich möchte, dass ihr auf mich schaut, um wieder neu diese Erquickung, diese Ermunterung zu erleben. Manche Psalmen sind ziemlich bekannt in dieser Hinsicht. Wir lesen sie oft, zum Beispiel sonntags morgens in der Anbetungsstunde, weil wir merken, da geht es ganz direkt um den Herrn Jesus. Ja, Psalm 22, Psalm 69 und andere. Bei anderen Psalmen müssen wir etwas genauer hinschauen. Deswegen habe ich das Bild von diesem Schlüsselloch gebraucht. Wir müssen uns vielleicht mal hinknien, um durch Schlüsselloch schauen zu können. Also den Herrn auch bitten im Gebet, Herr, zeig mir etwas von deiner Herrlichkeit, auch beim Lesen der Psalmen. Und so habe ich für heute zwei Psalmen oder mehrere, aber zwei ganz besonders ausgewählt, die vielleicht nicht so oft in Bezug auf den Herrn Jesus gelesen werden. Der erste davon ist Psalm 37, den möchte ich mit euch lesen. Psalm 37. Von David. Der Psalm fängt sehr unvermittelt an, ohne lange Vorrede. Erzürne dich nicht über die Übeltäter. Beneide nicht die, die Unrecht tun. Denn wie das Gras werden sie schnell vergehen und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Wohne im Land und weide dich an Treue und ergötze dich an dem Herrn. So wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, und er wird handeln. Und er wird deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Vertraue still dem Herrn und harre auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Anschläge ausführt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht, nur zum Böses tun verleitet es. Denn die Übeltäter werden ausgerottet werden, aber die auf den Herrn hoffen, die werden das Land besitzen. Und noch eine kurze Zeit und der Gottlose ist nicht mehr. Und siehst du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht da. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden sich ergötzen an Fülle von Frieden. Der Gottlose sinnt gegen den Gerechten und mit seinen Zähnen knirscht er gegen ihn. Der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Die Gottlosen haben das Schwert gezogen und ihren Bogen gespannt, um den Elenden und den Armen zu fällen, um hinzuschlachten, die in Geradheit wandeln. Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihre Bogen werden zerbrochen werden. Besser das Wenige des Gerechten als der Überfluss vieler Gottlosen. Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen werden, aber der Herr stützt die Gerechten. Der Herr kennt die Tage der Vollkommenen und ihr Erbteil wird ewig sein. Sie werden nicht beschämt werden in der Zeit des Unglücks und in den Tagen des Hungers werden sie gesättigt werden. Denn die Gottlosen werden umkommen und die Feinde des Herrn sind wie die Pracht der Weidegründe. Sie schwinden hin wie Rauch. Der Gottlose borgt und gibt nicht zurück, der Gerechte aber ist gnädig und gibt. Denn die von ihm Gesegneten werden das Land besitzen und die von ihm Verfluchten werden ausgerottet werden. Von dem Herrn werden die Schritte des Mannes befestigt und an seinem Weg hat er gefallen. Wenn er fällt, wird er nicht hingestreckt werden, denn der Herr stützt seine Hand. Ich war jung und bin auch alt geworden und nie sah ich den Gerechten verlassen, noch seine Nachkommenschaft um Brot bitten. Den ganzen Tag ist er gnädig und leid, und seine Nachkommenschaft wird gesegnet sein. Weiche vom Bösen und tu Gutes und bleibe auf ewig, denn der Herr liebt das Recht und wird seine Frommen nicht verlassen. Ewig werden sie bewahrt, aber die Nachkommenschaft der Gottlosen wird ausgerottet. Die Gerechten werden das Land besitzen und werden darin wohnen auf ewig. Der Mund des Gerechten spricht Weisheit aus und seine Zunge redet das Recht. Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen, seine Schritte werden nicht wanken. Der Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten. Der Herr wird ihn nicht in seiner Hand lassen und ihn nicht verdammen, wenn er gerichtet wird. Harre auf den Herrn und bewahre seinen Weg, und er wird dich erhöhen, das Land zu besitzen. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du zusehen. Ich habe einen Gottlosen gesehen, der gewaltig war und sich ausbreitete wie ein saftvoller Spross. Und man ging vorbei und siehe, er war nicht mehr da. Und ich suchte ihn und er wurde nicht gefunden. Achte auf den Unsträflichen und sieh auf den Aufrichtigen, denn für den Mann des Friedens gibt es eine Zukunft. Die Übertreter aber werden allesamt vertilgt, die Zukunft der Gottlosen wird abgeschnitten. Aber die Rettung der Gerechten ist von dem Herrn, der ihre Stärke ist zur Zeit der Bedrängnis. Und der Herr wird ihnen helfen und sie erretten. Er wird sie erretten von den Gottlosen und ihnen Rettung verschaffen, denn sie nehmen Zuflucht zu ihm. Soweit. Ja, ein recht langer Psalm. Wir können natürlich nicht auf jeden Vers eingehen, sondern wir wollen uns diese Schlüssellöcher suchen, um den Blick zu bekommen auf den Herrn Jesus. In welcher Situation hat David diesen Psalm geschrieben? Das wird uns hier nicht direkt gesagt. In manchen Psalmen steht das ja oben drüber im ersten Vers, was der Anlass war. Das ist hier nicht so. Aber wir haben ein paar Hinweise. In Vers 14 lesen wir, dass er von Feinden bedrängt war. Die Gottlosen haben das Schwert gezogen und ihren Bogen gespannt, um den Elenden und den Armen zu fällen. Also es war eine Situation der Bedrängnis. Und das hat David oft erlebt in seinem Leben, dass er verfolgt wurde, bedrängt wurde. Ein weiterer Hinweis ist Vers 25. Ich war jung und bin auch alt geworden. Also offensichtlich ist der Psalm in der späten Phase seines Lebens entstanden, nicht in der Frühphase. David gibt also hier etwas weiter, was er im Laufe seines Lebens auf seinem Glaubensweg gelernt hat. Was er nicht immer hatte als inneren Besitz, aber was er im Laufe der Zeit mit Gottes Hilfe lernen durfte und uns jetzt weitergibt. Es geht hier in diesem Psalm um eine Eigenschaft ganz besonders, man könnte auch sagen eine Frucht, die der Herr Jesus in jedem von uns bewirken möchte. Wir haben dreimal die Aufforderung, Vers 1, erzürne dich nicht. Vers 7, in der Mitte, erzürne dich nicht. Und Vers 8 nochmal, erzürne dich nicht. Und dann folgt eine schöne Verheißung in Vers 11. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Ja, ich glaube, das ist das große Thema dieses Psalms, dieser Eigenschaft, Sanftmut. Und dann ist es nicht mehr schwer zu sehen, dass wir auf den Sanftmütigen schauen dürfen, der uns auffordert in Matthäus 11, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Ja, im Neuen Testament wird uns dieser Wert oft genannt als eine christliche Tugend, unter anderem als eine Frucht des Geistes. Und natürlich habe ich eben zitiert, dass der Herr Jesus selbst uns dazu auffordert, diese Eigenschaft von ihm zu lernen. Sanftmut. Das ist vielleicht für die Jungs auf den ersten Blick jetzt nicht so eine erstrebenswerte Tugend. Ja, als Junge möchte man lieber Stärke und Mut zeigen, aber Sanftmut. Da haben wir manchmal ein etwas verschwommenes Bild. Ja, was ist das überhaupt? Sanftmut. Man denkt leicht an so eine weiche Haltung, nachgiebig. Jemand, der Konflikten aus dem Weg geht, der es vielleicht vermeidet, Klarstellung zu nehmen, damit er nicht so viel aneckt. Also das assoziieren wir manchmal mit Sanftmut. Das ist aber völlig falsch. Denn ganz offensichtlich passt diese Beschreibung, wie ich sie gerade gegeben habe, nicht auf den Herrn Jesus. Ja, er war nicht jemand, der Konflikten aus dem Weg ging, Wir sehen ihn als einen, der die Wechsler aus dem Tempel trieb, der in seinen Predigten klare Worte fand und die Konfrontation mit den Pharisäern nicht scheute. Also Sanftmut ist keine Schwäche oder irgendwie eine schwache Seite in uns, sondern um sie auszuüben, braucht man Kraft. Ja, Sanftmut kommt nicht so von alleine. Es ist nicht, weil wir mit einem etwas weichen Charakter vielleicht geboren wurden, sondern Sanftmut muss man wirklich lernen. Ob man sie hat, merkt man besonders, wenn man zu Unrecht angegriffen wird. Ja, das sind so die Situationen, wo die Sanftmut geprüft wird. Wie reagieren wir dann nämlich natürlicherweise? Das lasse ich mir nicht gefallen. Eine typische Reaktion. Ja? Na warte, dir werde ich es heimzahlen. Oder wenn du glaubst, du könntest mich so behandeln, dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Das sind so unsere natürlichen Reflexe, wenn wir Unrecht erleben, wenn man uns attackiert, vielleicht verleumdet oder irgendwie uns falsch behandelt. Nicht immer sagen wir das natürlich so offen. Vielleicht ist es nur die berühmte Faust, die wir in der Tasche ballen, wenn uns Unrecht widerfährt. Aber es gibt einen, der auch diese Faust in der Tasche natürlich sieht. Und genau gegen diesen natürlichen Reflex in uns richtet sich unser Psalm. Erzürne dich nicht. Folge nicht diesem natürlichen Reflex. Sanftmut ist nicht Ohnmacht, weil man nicht sich wehren kann, sondern es ist die Kraft, anders zu reagieren, als es unser Fleisch tun würde. Ich habe folgende Definition gefunden in einem Lexikon, christlichen Lexikon. Da stand, Sanftmut ist der bereitwillige Verzicht auf eigene Privilegien. Das hört sich passiv an, ja, Verzicht auf eigene Privilegien. Aber es geht noch weiter, um aktiv an Gottes Zielen mitzuwirken. Ja, der bereitwillige Verzicht auf eigene Privilegien, um aktiv an Gottes Zielen mitzuwirken. Ich stelle die Definition erstmal so in den Raum und wir prüfen dann im weiteren Verlauf, ob sie passt, ob sie passend ist zu dem, was die Bibel uns zeigt. Sanftmut ist übrigens ganz eng mit einer zweiten Eigenschaft verwoben. Das sehen wir auch in Matthäus 11. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Und von Herzen demütig. Ich habe früher gedacht, das ist einfach eine Aufzählung von zwei Eigenschaften, die erstrebenswert sind. Aber mittlerweile denke ich, das sind zwei Seiten einer Medaille, diese beiden Eigenschaften. Zwei Seiten einer Medaille. Sanftmut ist das, was nach außen wahrgenommen wird, ja, wie Menschen mich wahrnehmen, während Demut etwas ist, was nach innen geht, was von Gott wahrgenommen wird, was auch auf Gott hin ausgerichtet ist. In 1. Petrus 5, Vers 6 werden wir aufgefordert, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Ja, wir könnten auch sagen, die Demut hat es mit unserer vertikalen Beziehung zu tun. Sie ist auf Gott hin ausgerichtet. Während Sanftmut mit unseren horizontalen Beziehungen zu tun hat, den Mitmenschen gegenüber, unseren Widersachern gegenüber, denen wir trotz ihrer Ungerechtigkeiten gegenüber ruhig bleiben können, weil wir unsere Rechtssache an Gott abgegeben haben. Also die vertikale Beziehung, die Sache an Gott geben, hilft uns in der horizontalen ruhig zu bleiben. Nicht zornig zu explodieren, ja, wie wir es vielleicht vom Fleisch her gerne tun würden. In Psalm 37 wird das übrigens auch gesehen, wo diese Sanftmut im Mittelpunkt steht. Da heißt es in Vers 5, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn und er wird handeln. Das ist das Geheimnis, ja, wie es gelingen kann, ruhig zu bleiben. Nicht die eigene Faust zu ballen und zurückzuschlagen, befiehl dem Herrn deinen Weg. Petrus sagt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Vielleicht schlagen wir tatsächlich den ersten Petrusbrief einmal auf, der auch ganz viel über dieses Thema spricht. Erster Petrusbrief, kleine Brücke ins Neue Testament. An wen schreibt Petrus seinen Brief? Er schreibt an die Fremdlinge in der Zerstreuung, so heißt es im ersten Vers. Das waren ja zunächst mal Menschen jüdischer Abstammung, die in der Diaspora lebten im Römischen Reich. Und sie waren dort teilweise als Knechte und hatten zum Teil harte und ungerechte Herren. Und teilweise hatte die Härte ihnen gegenüber noch zugenommen, seitdem sie sich zu dem Herrn Jesus bekannt hatten. Ja, einige von diesen zerstreuten Juden waren Christen geworden, hatten sich bekehrt, bekannten sich jetzt zu dem Herrn Jesus. Und das gefiel ihren Herren teilweise gar nicht. Deswegen wurden sie noch ungehaltener, noch strenger, noch ungerechter. Und so litten jetzt diese Knechte, die auch vorher es vielleicht schon schwer hatten, jetzt litten sie aber als Christen. 1. Petrus 4, Vers 14. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Und dann fordert er sie auf, sie sollen nicht wegen irgendwelcher Übeltaten als Dieb oder Übeltäter oder so geschmäht werden. Vers 16, wenn aber als Christ, so schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Ja, ihr Christen sollt daran erkannt werden, dass ihr trotz der ungerechten Behandlung sanftmütig bleibt. Und euren ungerechten Herren sogar Gutes tut. Das geht ja noch weiter. 1. Petrus 2, Vers 15. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr dadurch, dass ihr Gutes tut, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Ja, wie ist das möglich? Wo soll man für so etwas die Kraft herbekommen, so zu reagieren? Ja, das haben wir schon gehört in Kapitel 5, diese Verse 6 und 7. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Hier sieht man das wieder, die Demut in der Beziehung nach oben ermöglicht uns Sanftmut in der Beziehung zu unseren Widersachern. Da ist ein Zusammenhang. Und dann lenkt Petrus vor allen Dingen, das ist das Herz seines Briefes, unsere Blicke natürlich auf den Herrn Jesus, auf unseren Herrn und Erlöser, der das in Vollkommenheit gemacht hat, in dieser bekannten Stelle in Kapitel 2. Vers 23, der gescholten nicht widerschallt, erzürne dich nicht, der leidend nicht drohte, Sanftmut. Wie schaffte er das? Sondern sich dem übergab, der Recht, der gerecht richtet. Das ist die Beziehung nach oben. Dieser Zusammenhang zwischen seiner Sanftmut und von Herzen Demut. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja, hier sehen wir in diesem einen Vers, der von unserem Herrn Jesus spricht, diese beiden Seiten der einen Medaille. Ja, und so haben wir letzten Endes in Psalm 37, wenn wir jetzt zurückspringen, ein wunderbares Schlüsselloch auf unseren Herrn. In den Versen 5 und 6, das ist das, was er getan hat, was uns Petrus hier sagt. Befiehl dem Herrn deinen Weg, indem er sich dem übergab, der gerecht richtet. Und vertraue auf ihn. Er wird handeln. Das ist dann die Auferweckung, das ist die Reaktion Gottes, diese gerechte Reaktion Gottes. Er wird, Vers 6, deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Das geschah bei der Auferstehung und bei der Verherrlichung unseres Herrn, weil er sich bereitwillig, sanftmütig dem übergeben hat, der gerecht richtet. Weil er sich so erniedrigt hat, Philipper 2, bis in den Tod. Deswegen, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Das ist dieser Gott, der gerecht richtet. Und so können wir die vorhin gelesene Definition von Sanftmut hier gut überprüfen. Ja, stimmt sie? Sanftmut ist der bereitwillige Verzicht auf eigene Privilegien, der sich selbst zu nichts machte, der auf alle Privilegien verzichtet hat, um aktiv an Gottes Zielen mitzuwirken, um das Erlösungswerk, den ewigen Ratschluss Gottes zur Ausführung zu bringen. Also ich finde, eine sehr, sehr gute Definition von Sanftmut. Zurück zu David, unserem Psalmschreiber. Ich sagte eben, der hat in der Frühphase seines Lebens das noch nicht komplett verinnerlicht. Ist ja auch eine wirklich schwere Lektion. Wer von uns hat das schon in sich, diese Art Sanftmut, von der ich hier spreche? Wenn wir in sein frühes Leben schauen, dann sehen wir unter anderem einen Ausrutscher, was diesen Punkt angeht, in 1. Samuel Kapitel 25. 1. Samuel 25, die Begebenheit mit Nabal. Dem der David ja viel Gutes getan hatte und dann wollte er ein wenig Versorgung haben für sich und seine Männer und bekommt dann von Nabal eine böse Reaktion zurück. Und das macht David zornig. Schade, dass er Psalm 37 noch nicht kannte. Ne? Erzürne dich nicht. Hier ist er so richtig zornig geworden. Vers 13, da sprach David zu seinen Männern, gürtet jeder sein Schwert um. Und sie gürteten jeder sein Schwert um und auch David gürtete sein Schwert um und sie zogen hinauf hinter David her, etwa 400 Mann. Ja, es war beschlossene Sache, dem Nabal und seinen Leuten zeigen wir es jetzt. So lassen wir uns nicht behandeln. Hier stand David im Begriff, alles zu verderben, sich als königsuntauglich zu erweisen durch diese falsche Reaktion. Aber dann sehen wir Gottes Gnade. Gott lässt ihn nicht im blinden Zorn weiterlaufen, sondern er schickt ihm jemanden. Er schickt ihm eine Nachhilfelehrerin. Und die kommt mit einer ganzen Fülle guter Gaben auf ihn zu und überschüttet David mit Gutem. Vers 18. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Schläuche Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Maß geröstete Körner und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf Esel. Vers 24. Und sie fiel ihm zu Füßen und sprach, auf mir, mein Herr, sei die Schuld. Und lass doch deine Magd zu deinen Ohren reden und höre die Worte deiner Magd. Ja, sie hält ihn auf, ist bereit, die Schuld auf sich zu nehmen. Vers 26, und nun, mein Herr, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, der Herr hat dich verhindert, in Blutschuld zu kommen und dass deine Hand dir Hilfe schaffe. Und dann lenkt sie Davids Blicke auf das zukünftige Eingreifen Gottes. Vers 29. Und ein Mensch ist aufgestanden, dich zu verfolgen und nach deiner Seele zu trachten. Aber die Seele meines Herrn wird eingebunden sein in das Bündel der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott. Und die Seele deiner Feinde, die wird er wegschleudern in der Pfanne der Schleuder. Das ist das, was David später in Psalm 37 selber zum Ausdruck bringt. Gott kümmert sich um die Feinde und um ihr gerechtes Gericht. Wenn ich jetzt von meinem Zorn abstehe und es schaffe, in dieser sanftmütigen Haltung vor ihm zu bleiben. Und so stecken in den Worten dieser Abigail, dieser verständigen, gottesfürchtigen Frau, hier schon die Belehrungen aus Psalm 37. Und David bekommt wertvollen Nachhilfeunterricht, so dass er später diesen Psalm schreiben kann. Und diese Lektion, die ihm hier Abigail erteilt, die hat er nicht wieder vergessen. In der Spätphase seines Lebens sehen wir das dann, dass er anders reagiert. Er ist wieder auf einer Flucht, später vor Absalom, und wird wieder von einem gottlosen Mann verhöhnt, nämlich von Simei. Schlagen wir das auch noch auf. 2. Buch Samuel, Kapitel 16. Da kommt dieser Simei und flucht und beleidigt ihn. Und dann lesen wir Vers 9, wieder diesen natürlichen Reflex. Warum soll dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen? Lass mich doch hinübergehen und ihm den Kopf wegnehmen. Aber das ist nicht mehr David. Das ist Abisai, sein Heerführer. David hat etwas anderes gelernt. Die Lektion von Psalm 37. Erzürne dich nicht. Und deswegen sagt er dann, Vers 11, am Ende: Siehe, mein Sohn, also der Absalom, der aus meinem Leib hervorgegangen ist, der trachtet mir nach dem Leben. Wie viel mehr nun dieser Benjaminiter? Lasst ihn, dass er fluche, denn der Herr hat es ihm geheißen. David denkt nicht mehr horizontal, sondern vertikal. Ist das denn richtig? Der Herr hat es ihm geheißen? Würde der Herr jemanden veranlassen, so zu fluchen? Was meint David hier? Er meint, das ist ein Teil der Erziehungswege Gottes mit mir. Ich will das so annehmen aus der Hand Gottes. Auch wenn es weh tut und mich kränkt, mich beleidigt. Aber dahinter steht trotzdem ein Plan Gottes. Und ich möchte das jetzt nicht persönlich nehmen, sondern ich möchte das auch als einen Teil dieser schmerzhaften Erziehungswege annehmen. David wusste, ich habe selber sehr, sehr viel falsch gemacht. Und das liegt zum Teil an mir selbst, dass ich jetzt diesen Weg gehen muss. Und dazu gehört auch diese schmerzliche Erfahrung mit dem Simei. Und er nimmt sie tatsächlich an, aus Gottes Hand. Er bleibt sanftmütig, weil er sich unter die mächtige Hand Gottes demütigt. Vorige Woche traf ich eine ehemalige Missionarin, eine Schweizer Missionarin, die von ihrem Leben mir ein bisschen erzählte, wie sie früher in Afrika, in einem bestimmten Land, sehr aggressiv auch teilweise angefeindet wurden. Man hat sogar versucht, sie zu vergiften, sie und ihren Mann. Und dann sagte sie: Ich habe einmal von einem anderen älteren, erfahrenen Missionar einen Rat bekommen, der mir sehr geholfen hat, mit solchen Feindseligkeiten umzugehen. Dieser Missionar hatte ihr gesagt: Wenn dich jemand wegen deines Zeugnisses als Christ angreift, dann stell in Gedanken immer den Herrn als Schild vor dich. Denk daran, in Wirklichkeit meinen sie ihn und nicht dich. Und sieh hinter den aggressiven Menschen immer den wahren Feind. Es ist eigentlich nicht der Mensch, der dich als Mensch meint, sondern da ist ein geistlicher Kampf. Denke immer an diese vertikale Dimension, dass Gott etwas vorhat. Und die Missionarin sagt, das hätte ihr sehr, sehr geholfen, bei Feindseligkeiten eben nicht menschlich zu reagieren, sondern ruhig zu bleiben und die Sache an Gott abzugeben. Übrigens, nach dieser Erfahrung hier in 2. Samuel 16, passiert im nächsten Kapitel etwas sehr Schönes. Das erinnert uns fast an die Begebenheit mit Abigail. Da kommen doch tatsächlich wieder vollbeladene Tiere mit Lebensmitteln. Aber diesmal nicht, um den David aufzuhalten, sondern als besonderes Zeichen, dass Gott bei ihm ist. Er ist in der mächtigen Hand Gottes. Und da schickt er diese Männer, Kapitel 17 kann man das nachlesen, ab 27 bis 29, da kommen Shobi, der Sohn des Nahas, und Makir, der Sohn Amiels, und Barsilai, der Gileaditer. Und dann bringen sie auch jede Menge gute Gaben, Betten, Becken, Töpfergefäße, Weizen, Gerste und Mehl und geröstete Körner, Bohnen und Linsen und geröstetes und Honig und so weiter. Und auch hier wird David mit seinen Männern reichlich versorgt. Die Augen des Herrn sind, das empfindet er und erlebt er hier, auf seinen sanftmütigen Knecht gerichtet. Er muss nicht selber für sein Recht sorgen. Er ist in der Hand eines Herrn, der es viel, viel besser mit ihm meint, als er es selbst je sich ausdenken könnte. So hat David seine frühe Lektion gelernt, diese Lektion durch Abigail, diese verständige Frau. Die Nachhilfestunde war erfolgreich. Wusstet ihr, dass wir auch eine Nachhilfelehrerin haben, wir alle, die uns in dieser Lektion unterrichtet? Wer ist die Abigail in unserem Leben? Titus 2 gibt uns da eine schöne Antwort. Titus Kapitel 2. Vers 11. Uns ist nicht die Abigail erschienen, sondern die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, Nachhilfeunterricht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen, in Klammern sanftmütig, und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Nicht die Strenge Gottes sagt, du musst sanftmütig bleiben. Die Gnade Gottes tut das, indem sie uns mit guten Gaben überschüttet, mit einem unfassbaren Überfluss. Ja, denkt an diese beladenen Esel, mit denen Abigail auf David zukam. Wir haben noch viel, viel mehr bekommen durch die Gnade Gottes. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Abigail kam damals mit den Segnungen des gelobten Landes, diese gerösteten Körner und viele andere Dinge. Das waren Segnungen des Landes. Aber uns ist die ganze Fülle der himmlischen Segnungen geschenkt. Sollten wir da noch mit Bitterkeit reagieren, wenn man uns vermeintlich ungerecht und lieblos attackiert? Ist diese ungerechte Behandlung nicht in Wirklichkeit nur ein Bruchteil dessen, was wir eigentlich verdient hätten? David hat das erfasst, ja, als der Simei fluchte. Ja, eigentlich habe ich ja auch nichts anderes verdient, sagt er sinngemäß. Lasst ihn, das ist Teil der Erziehungswege Gottes. Ja, der Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat und der uns mit seinem ganzen himmlischen Reichtum beschenkt hat, sollten wir es dem nicht überlassen, unsere Rechtssache zu führen? Wie beschämend, dass wir nicht nur erst dann mit der Sanftmut Mühe haben, wenn so richtig böse Menschen kommen, richtig gottlose, das haben wir wahrscheinlich selten erlebt, oder? In unserem Land so ganz direkte, schlimme Feindschaft erleben wir selten. Aber wir tun uns ja sogar manchmal schon schwer im Umgang mit unseren Glaubensgeschwistern, sanftmütig zu bleiben. Nur weil sie etwas anders denken vielleicht als wir und uns vielleicht sogar etwas Liebloses mal sagen, ja, in der Hitze des Gefechts, hört man schon mal ein liebloses Wort von einem Bruder, einer Schwester. Und wie ist dann unsere Reaktion? Kann es sein, dass das vielleicht nur eine ganz kleine Übungseinheit für uns ist in diesem Nachhilfeunterricht, in dem Unterrichtsfach Sanftmut? Schauen wir nochmal in diesen Brief, der ja mehr als alle anderen von unserem himmlischen Reichtum spricht, nämlich den Epheserbrief. Dieser Brief an die Epheser. Ihr merkt, wir springen etwas durch die Bibel, aber es geht darum, dass uns diese Tugend, die dem Herrn Jesus so wichtig ist und zu eigen ist, dass sie uns wichtig wird. Epheserbrief, Dieser Brief ist ja zweigeteilt, könnte man sagen. Im ersten Teil finden wir unseren Reichtum, die himmlischen Schätze, die Segnungen. Und dann kommt der sogenannte praktische Teil ab Kapitel 4. Und wie fängt er an? Epheser 4. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und jetzt kommt's: mit aller Demut und Sanftmut. Das sind die ersten beiden Dinge, die hier genannt werden, die unserer Berufung würdig sind. Würdig unserer Berufung. Ja? Da werden an erster Stelle diese beiden Tugenden genannt, die heute in Psalm 37 so vor uns stehen. Die sind eines begnadigten Menschen würdig. Und ich denke immer noch voller Traurigkeit, voller Beschämung an Zeiten, das war so die Anfangszeit meines Glaubenslebens, wo leider in Deutschland in den Brüdergemeinden die Streitigkeiten anfingen, heftiger zu werden. Und wie dann in einem Nachbarort, wo ich manchmal die Zusammenkünfte auch besucht habe, Brüder sich auf der Straße angebrüllt haben vor den Ohren der ungläubigen Nachbarn. Was für ein schreckliches Zeugnis. Würdig der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Eines Mannes Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Ja, selbst wenn man noch so sehr meint, im Recht zu sein, im theologischen Verständnis in manchen Fragen, das darf nicht passieren, ja, dass wir uns dermaßen gehen lassen und als Brüder streiten und anschreien und das noch vor den Ohren der Welt. Was für ein erbärmliches, schreckliches Zeugnis. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wie schaffen wir das? Es ist uns ja nicht gegeben, es ist ja nicht uns von Natur aus in Fleisch und Blut, diese Sanftmut. Dieses Ruhigbleiben, dieses Unrecht hinnehmen, ohne die Faust in der Tasche zu ballen. Wie kann man das schaffen? Einen wichtigen Hinweis haben wir ja bekommen. Vertikal denken. Wir stehen vor Gott, wir sind in seiner Hand, wir geben das ihm ab. Und das wird konkretisiert in Psalm 37. Da wollen wir jetzt wieder hin zurückkehren. In unserem Psalm, dort haben wir 5 Anweisungen. Natürlich noch viele, viele mehr, aber 5, die ganz besonders diesen Aspekt betonen, dass wir nach oben schauen müssen. Vers 3, vertraue auf den Herrn. Ich gebe erstmal einen Überblick, dann heißt es Vers 4, und ergötze dich an dem Herrn. Oder habe deine Lust an dem Herrn, übersetzen andere. Vers 5, befiehl dem Herrn deinen Weg. Vers 7, vertraue still dem Herrn. Und dann nochmal Vers 34, harre auf den Herrn. 5 Ermutigungen. 5 Anweisungen, wie es gelingen kann, diese Sanftmut zu praktizieren. Fangen wir mit der ersten an. Vers 3. Vertraue auf den Herrn. Denken wir wirklich manchmal, dem Herrn sei das Unrecht entgangen, das man uns gerade zufügt? Haben wir etwa Sorge, dass seine Ziele in Gefahr kommen? Oder können wir uns nicht viel mehr vorstellen, dass das, was wir da gerade erleben, nur ein Puzzlestück ist in seinem großen Plan? Selbst wenn es uns erstmal schmerzlich ist und wehtut. Aber was sind denn Gottes große Absichten in deinem und meinem Leben? Worum geht es denn eigentlich? Dass wir Recht bekommen immer? Wohl kaum, ja. 2 große Ziele sollten wir immer im Blick behalten. Das erste große Ziel, das Gott mit dir und mit mir hat, dass wir dem Bild seines Sohnes gleichförmig werden. Römer 8. Und dazu müssen manchmal Dinge unseres Herzens offenbar werden, von denen wir vielleicht noch nicht mal geahnt haben, dass sie überhaupt da sind. Muss man uns manchmal anpieken, damit das sichtbar wird. Wüstenreise des Volkes Israel, 5. Mose 8. Ja. Ich habe euch diese 40 Jahre durch die Wüste geführt, damit offenbar wurde, was in eurem Herzen ist. Es müssen manchmal unangenehme Dinge passieren, damit das offenbar wird. Und wenn es dann offenbar wird, dass ich noch ganz weit entfernt bin von dieser Sanftmut, dann kann ich damit zum Herrn gehen, kann ihm das bekennen und kann ihn um Hilfe bitten, dass er in diesem Punkt mich verändert und ihm ähnlicher macht. Das zweite große Ziel in unserem Leben ist, nach Epheser 1, diesem Kapitel der Segnungen, dass wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Das wird dort dreimal als Ziel genannt, in diesem großen Lobpreis von Epheser Kapitel 1. Wir sollen etwas sein zum Preise seiner Herrlichkeit. Und passiert nicht genau das, wenn wir tatsächlich mit seiner Hilfe es schaffen, sanftmütig zu bleiben, trotz ungerechter Anfeindung, trotz liebloser Behandlung, wenn wir trotzdem Gutes tun und darin treu sind, wie es unser Psalm uns sagt, wohne im Lande und weide dich an Treue, tue Gutes. Was passiert denn dann? Matthäus 5, Vers 16 doch. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Die Menschen werden doch staunen, ja, wie wir so unnatürlich reagieren können. Dann sind wir zum Preise seiner Herrlichkeit. Wollen wir ihm nicht vertrauen, dass Römer 8, Vers 28 nicht nur ein schöner Wandspruch ist oder eine vage Hoffnung, wenn wir in unseren bedrückenden Umständen nicht weiter wissen? Dass alle Dinge denen, die Gott lieben, zum Guten mitwirken? Auch so eine Attacke von außen? Nein, es muss uns eine Gewissheit sein. Das wirkt zum Guten mit. Gott ist am Werk, auch wenn er einen Simei schickt zum Fluchen. Auch wenn wir einen Nabal oder einen Diotrephes vor Augen haben. Wir müssen vertikal denken. In allem hat Gott ein Ziel, auch mit mir. Er ist dabei, Kanten abzuschleifen, als der große Töpfer, der aus mir ein Gefäß machen möchte zu seiner Ehre. Die zweite Anweisung, Vers 4, ergötze dich an dem Herrn. Oder habe deine Lust an dem Herrn. Ist das nicht in gewisser Weise eine Vorwegnahme von Philipper 4, Vers 4? Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Das ist ja ein Satz, den der Apostel wo geschrieben hat? Im Gefängnis. David hat damals erlebt, wie er überrascht wurde von dieser plötzlich auftauchenden Frau, Abigail. Übrigens, ihr Name heißt, mein Vater ist Freude. Und dann hat er so oft hinter den sichtbaren Umständen seinen unsichtbaren Helfer gesehen. In vielen Psalmen drückt er das aus. Selbst wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, du bist bei mir. Habe deine Lust an dem Herrn. Wie drückt er oft seine persönliche Beziehung aus? Mein Hirte, mein Fels, mein Licht, meine Rettung, meines Lebens Stärke. Daran hat er sich erfreut, daran hat er seinen Halt, seinen Trost, seine ganze Freude gefunden. Und uns, neutestamentlich, ist noch so viel mehr offenbart als dem David damals. Wir können sagen, mein Heiland, der für mich am Kreuz durchgehalten hat. Mein barmherziger und treuer hoher Priester, der alle Widrigkeiten des menschlichen Lebens, alle Feindschaft auch ertragen hat, um mich besser verstehen und mir beistehen zu können. Dafür ist er Mensch geworden. Natürlich, um das Erlösungswerk zu vollbringen, aber auch dafür, um unser hoher Priester zu werden. Sollten wir das vergessen? Im Gefängnis, Paulus saß im Gefängnis, wir sitzen manchmal im Gefängnis unserer trüben Gedanken und enttäuschten Erwartungen. Aber auch in diesem Gefängnis dürfen wir anfangen zu singen. Loblieder zu singen auf diesen wunderbaren Heiland, den wir haben. Denn gerade hier im Gefängnis, das hat Paulus erlebt, steht er neben mir, legt seine Hand liebevoll auf meine Schulter und sagt, ich weiß genau, wie es dir jetzt geht. Ja, ich weiß genau, was du gerade durchmachst. Denn ich bin diesen Weg auch schon gegangen. Noch viel tiefer als du. Deswegen halt meine Hand fest. Habe deine Lust an ihm, an dem Herrn. Das dritte, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Im Urtext steht hier so etwas, das kann man auch übersetzen. Wälze auf den Herrn deinen Weg. Deinen Weg. Ja, wir sind manchmal darauf fixiert, dass wir irgendwie handeln müssen. So wie dieser gelähmte Mann am Teich Bethesda. Ich habe keinen Menschen und ich kann mich auch nicht fortbewegen. Er war nur auf dieses Wasser fixiert, wo er rein wollte, weil da ab und zu mal ein Engel kam. Und wer dann rechtzeitig im Wasser war, der wurde gesund. Dann erbitten wir uns vielleicht mehr Kraft, dieses Wasser da zu erreichen oder mehr menschliche Hilfe. Aber die Verheißung hier in Vers 5 sagt ja was ganz anderes. Befiehl dem Herrn deinen Weg, vertraue auf ihn und er wird handeln. Warte nicht darauf, dass du es endlich schaffst. Warte darauf, dass er handelt. Lass deine Vorstellungen, deine Wünsche, wie der Weg weitergehen müsste, doch los und lass ihn den Weg auswählen und dich auf diesem Weg führen. Das ist letztlich diese Demut. Ja. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. In Psalm 25 betet David, deine Wege, Herr, tu mir kund, deine Pfade lehre mich. Und tatsächlich haben wir auch hier in Psalm 37 eine Verheißung dazu, Vers 9. Er lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Das ist Psalm 25, Vers 9, Entschuldigung. Er lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Die Sanftmütigen, um die geht es heute. Ja? Das sind die, die auf ihre Privilegien verzichten, um aktiv an Gottes Zielen mitzuwirken. Das ist manchmal ein schwerer innerer Kampf. Und deshalb werden wir aufgefordert zu wälzen. Ja, das kostet Kraft, den Weg abzuwälzen auf den Herrn. Was muss der Josef damals durchgemacht haben? Nach so viel erlebtem Unrecht, durch seine Brüder verkauft, dann durch den Potiphar ungerecht ins Gefängnis geworfen. Wie hat er das alles ertragen können? Ich muss sehr, sehr oft an ihn als Vorbild denken, muss ich sagen, wenn ich meine gegenwärtigen Umstände nicht verstehen kann. Wir haben diese Lebensgeschichte Josefs, damit wir einmal im Rückblick sehen, dass Gott immer gute Absichten hat. Und Josef konnte das unterwegs, auf diesem Weg, konnte das nicht sehen, konnte das nicht wissen. Aber er hat im Glauben festgehalten. Wir sehen jetzt auch noch nicht den Fortgang unseres Weges, das Ende des Weges, wo der Herr uns hinführt. Das sehen wir nicht immer vorher. Aber unser Herr ist derselbe wie Josefs Herr. Wollen wir ihm nicht vertrauen? Befiehl dem Herrn auch deinen Weg. Das vierte, Vers 7. Vertraue still dem Herrn. Man kann auch übersetzen, halte still oder sei still dem Herrn. Also die Betonung liegt hier auf Ruhe bewahren. Versuch nicht doch selbst einzugreifen, wenn dein Glaube auf eine Geduldsprobe gestellt wird. David kam ja auch in solche Situationen, wo er sich selbst hätte helfen können, wie damals in der Höhle, als Saul plötzlich hilflos vor ihm war, ja, und er hätte nur zustoßen müssen. Und wie aufgewühlt hätte er in dieser Situation sein können, auch wie zornig wieder, weil vorher die Leute von Kehila ihn verraten hatten, obwohl er die gerade von den Philistern gerettet hatte. Also es wäre aller Grund gewesen, dass David wieder voller Zorn und Enttäuschung und Bitterkeit gewesen wäre und jetzt noch die Gelegenheit, seinen ärgsten Feind loszuwerden. Und seine Männer unterstützen das noch und sagen, das ist doch bestimmt der Tag, den Gott bereitet hat, wo er deinen Feind in deine Hand gegeben hat. Und wäre David hier nicht schon so weit gewesen, sanftmütig und von Herzen demütig, dann hätte er hier wieder sein Königtum verwirken können. Aber er ließ sich nicht erbittern oder erregen, sondern er vertraute still seinem Herrn. Ich muss das jetzt nicht in die eigene Hand nehmen. Ich bin still dem Herrn, bis er eingreift. Wie verhalten wir uns gegenüber unseren Widersachern? Und nochmal, das sind ja meist keine absolut gottlosen Menschen, die wer weiß, was gegen uns unternehmen. Es sind manchmal Glaubensgeschwister. Dann sind da Geschwister, die uns vielleicht schon oft Schlechtes getan oder schlecht über uns geredet haben. Und auf einmal erfahren wir irgendetwas Schlechtes über sie. Und dann kommen wir in Gesprächssituationen, wo wir das jetzt mal weitergeben können. Habt ihr schon gehört, Geschwister, was der da gemacht hat? Ich denke manchmal, das ist so eine Höhle, Höhlensituation. Stoße ich jetzt zu und durch Rufmord, durch üble Nachrede, diesem füge ich meinem Widersacher auch mal was Schlechtes zu? Oder lasse ich den Mund zu und sage, das übergebe ich meinem Herrn. Sei still dem Herrn. Ich muss mich nicht selber wehren und für mein Recht selber eintreten. Schaffe ich es, stille zu bleiben, um auf Gottes Zeit zu warten? Das fünfte noch, Vers 34. Harre auf den Herrn und bewahre seinen Weg. Das ist noch ein Kraftakt, der unsere natürliche Belastbarkeit übersteigt. Der zweite Punkt ist das, was wir gerade über David gesagt haben. Bewahre seinen Weg. Das hat David tatsächlich gemacht. Er wollte nicht vom rechten Weg abweichen. Aber bei diesem Harren kommt im Vergleich zum Vertrauen noch etwas dazu, was die Sache so schwer macht, nämlich die lange Zeitdauer. Harre auf den Herrn. Manche Last wird uns gerade dadurch schwer, dass sich der Weg so in die Länge zieht. Und dann muss aus dem Vertrauen ein Harren werden. Ein Drunterbleiben. So ist das hebräische, das griechische Wort wörtlich zu übersetzen. Ja, ausharren, drunterbleiben. Die Last nicht abschütteln wollen, die Gott uns auferlegt hat. Und Gottes Wort sagt uns, dass wir auch dieses Unterrichtsfach ausharren in der Schule des Glaubens nötig haben. Jakobus sagt das zum Beispiel, Jakobus 1, Vers 4. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Damit ihr vollkommen und vollendet seid. Vollkommenheit meint hier nicht Sündlosigkeit, sondern meint zur geistlichen Reife gekommen. In diesem Sinne vollkommen erwachsen, gereift. Der Glaube schwankt nicht mehr, sondern er vertraut völlig darauf, dass Gottes Verheißungen eintreffen werden, auch wenn im Moment noch nichts davon zu sehen ist. Auch wenn sich die Wartezeit schier endlos hinzuziehen scheint. Aber der Glaube sagt, Psalm 37, Vers 5, und er wird handeln. Nicht er kann handeln. Er wird vielleicht handeln. Er wird handeln. So spricht der Glaube. Ja. Es gibt mehrere Stellen in den Psalmen, die so sprechen. Du wirst mich erhören. Gibt es in einem anderen Psalm. Schauen wir in den Psalm 38. Vers 16. Denn auf dich, Herr, harre ich. Du wirst antworten, Herr mein Gott. Das ist Glaubensgewissheit. Ja. Nicht du kannst antworten. Du wirst antworten. Harre auf den Herrn und bewahre seinen Weg. Ich ziehe so ein kleines Zwischenfazit. Wir wollen sicherlich gleich die Pause machen. Der Psalm 37 hat uns die Tugend der Sanftmut vor Augen gestellt oder gemalt. Und ganz von allein denken wir als Christen dabei an den Sanftmütigen, an den, der gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Und gleich nach der Pause, wenn wir weitermachen, wollen noch einen Moment bei diesem Psalm stehen bleiben, bevor ich den zweiten großen Psalm lesen möchte. Da werden wir nochmal auf diese fünf Dinge schauen. Ja, vertraue auf den Herrn, ergötze dich an dem Herrn, befiehl dem Herrn deinen Weg, sei still dem Herrn und harre auf den Herrn. Und dann werden wir den Herrn Jesus anschauen auf seinem Leidensweg hin nach Golgatha und werden uns fünf Stationen anschauen, wie er auf diesen Stationen seines Leidensweges genau diese fünf Dinge praktiziert hat, wie er das in Vollkommenheit uns vorgelebt hat, diese Ausrichtung nach oben, trotz dieser furchtbaren Anfeindungen von allen möglichen Seiten. Alle waren gegen ihn und selbst seine eigenen Freunde und Jünger haben ihn verlassen, im Stich gelassen. Aber er wusste sich in der Hand seines Gottes und hat völlig vertraut, bis zuletzt der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das soll nachher in der zweiten Stunde unser großer Blickpunkt sein.